Ich begrüße euch ganz herzlich. Ich freue mich, dass ich jetzt das zweite Mal im Grindel predigen darf, dass ich nochmal die Chance bekommen habe, hier was weiterzugeben. Das Thema meiner heutigen Predigt heißt Menschen nach dem Herzen Gottes. Die Bibel bezeichnet nur eine Person als Mensch bzw. Mann nach dem Herzen Gottes, und das war David. David, im Prinzip ein Niemand, aus dem Gott ein Jemand gemacht hat. Ein einfacher, junger Schäfer, der zum König gesalbt wurde. Keinesfalls perfekt. Ein Leben voller Auf und Abs, vieler Erfolge und auch vieler Niederlagen. Dennoch hatte David etwas, was Gott besonders gefiel. Etwas, was kein anderer hatte. Und das ist einer der Gründe, weshalb es sich lohnt, das Leben Davids genauer anzuschauen. Was hatte David, was andere Menschen nicht hatten? Was war so besonders an ihm, dass Gott ihn sich auserwählte und ihn als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnete? Die Bibel hat mehr über David geschrieben als über sonst irgendeine Persönlichkeit außer Jesus. 66 Kapitel über Davids Leben und 59 Verweise auf sein Leben im Neuen Testament. Zweimal wird er ein Mann nach dem Herzen Gottes genannt. Ich würde gerne mit euch zu dem Beginn der Geschichte gehen, zu dem Beginn der Geschichte Davids gehen und die Stelle in 1. Samuel 16 lesen. 1. Samuel 16, 1 bis 13. Gott zeigt Samuel den neuen König. Schließlich sprach der Herr zu Samuel: Wie lange willst du noch um Saul trauern? Ich habe ihn verstoßen. In meinen Augen ist er nicht mehr König von Israel. Nimm dein Horn, füll es mit Öl und mach dich auf den Weg nach Bethlehem. Dort such Isai auf, denn ich habe einen seiner Söhne zum neuen König auserwählt. Doch Samuel wandte ein: Wie kann ich dorthin gehen und so etwas tun? Saul bringt mich um, wenn er davon erfährt. Da antwortete der Herr: Nimm eine junge Kuh mit und sag, du seist zum Opfern gekommen. Lade Isai zu dem Opferfest ein. Was du weiter tun sollst, lasse ich dich rechtzeitig wissen. Ich werde dir genau zeigen, welchen Sohn du zum König salben sollst. Samuel gehorchte dem Befehl des Herrn. Seine Ankunft in Bethlehem erregte Aufsehen. Erschrocken kamen die führenden Männer ihm entgegen und fragten: Dein Besuch bedeutet doch hoffentlich nichts Schlimmes. Nein, nein, beruhigte er sie. Es ist alles in Ordnung. Ich bin gekommen, um den Herrn ein Opfer darzubringen. Macht euch bereit und kommt dann mit mir zum Opferfest. Auch Isai und seine Söhne lud Samuel ein und forderte sie auf, sich für das Opfer zu reinigen. Als Isai und seine Söhne eintrafen, fiel Samuels Blick sofort auf Eliab und er dachte: Das ist bestimmt der, den der Herr als König ausgesucht hat. Doch der Herr sagte zu ihm: Lass dich von seinem Aussehen und von seiner Größe nicht beeindrucken. Er ist es nicht, denn ich urteile nach anderen Maßstäben als die Menschen. Für die Menschen ist es wichtig, was sie mit dem Auge wahrnehmen können. Ich dagegen schaue jedem Menschen ins Herz. Danach rief Isai seinen Sohn Abinadab und stellte ihn Samuel vor. Doch der Prophet musste sagen: Auch diesen hat der Herr nicht auserwählt. Als nächstes ließ Isai Schammah vortreten und wieder sagte Samuel: Auch ihn hat der Herr nicht erwählt. Und so ließ Isai seine 7 Söhne an Samuel vorbeigehen. Zuletzt sagte Samuel zu Isai: Der Herr hat keinen von ihnen auserwählt. Aber sind das wirklich alle deine Söhne? Nein, der Jüngste fehlt noch, antwortete Isai. Er ist auf den Feldern und hütet unsere Schafe und Ziegen. Da forderte Samuel ihn auf: Lass ihn sofort herholen. Wir werden uns nicht ohne ihn an die Festtafel setzen. So ließ Isai David holen. Er war ein gut aussehender junger Mann, braun gebrannt und mit schönen Augen. Das ist er, sagte der Herr zu Samuel. Salbe ihn. Da nahm Samuel das Horn mit dem Öl und goss es vor den Augen seiner Brüder über Davids Kopf aus. Sogleich kam der Geist des Herrn über David und verließ ihn von da nicht mehr. Wow, was für eine Geschichte. Mich begeistert die Auserwählung Davids zum König. Ich finde sie großartig. Man kann so viel daraus lernen und daraus ziehen. Das ist eine meiner Lieblingsstellen in der ganzen Bibel. Gott weht hier, es ist Gottes Wahl und er weht sich seinen Menschen, den Mann nach seinem Herzen. In der Geschichte befinden sich viele unterschiedliche Menschen und nur ein einziger hat das, wonach Gott Ausschau gehalten hat. Nur ein einziger. Und der, gerade der, der wird auch noch von seinem Vater und von seiner Familie vergessen. Vergessen, übersehen, aber nicht von Gott. Ich kann mir vorstellen, dass Gott zur damaligen Zeit die Erde abgesucht hat und nach etwas Ausschau gehalten hat und es dabei dann bei David gefunden hat. Da war etwas Besonderes und was genau möchte ich heute mit euch zusammen angucken. Um die Vorgeschichte mal zu verstehen, erzähle ich ein paar Sachen. Das Volk Israel war das auserwählte Volk Gottes. Samuel war der von Gott auserwählte Führer und Richter. Samuel wurde alt und seine Söhne folgten nicht mehr seinem Beispiel und seinem Vorbild. Das Volk Israel sah das und es war unzufrieden und es wollte einen König haben. Es wollte so sein wie andere Völker. Samuel war damit nicht einverstanden. Gott war nicht begeistert, schließlich war er ja ihr König. Dennoch ließ er sich auf diesen Wunsch ein. Er sagt dazu, ich, euer Gott, habe euch seither immer wieder aus euren Nöten und Bedrängnissen herausgeholfen. Und doch lehnt ihr nun meine Führung ab und verlangt, dass ich einen König über euch einsetzen soll. Gut, ihr sollt bekommen, was ihr wollt. Und das bekamen sie auch, nämlich König Saul. Das Volk Israel war dabei, sich von Gott abzuwenden und jetzt wurde alles noch schlimmer mit einem König wie Saul. In 1. Samuel 13 steht, und Samuel sprach zu Saul, du hast töricht gehandelt, du hast das Gebot des Herrn, deines Gottes, nicht gehalten, das er dir geboten hat. Denn gerade jetzt hätte der Herr dein Königtum über Israel für immer bestätigt. Nun aber wird dein Königtum nicht bestehen. Der Herr hat sich einen Mann gesucht nach seinem Herzen und der Herr hat ihn zum Fürsten über sein Volk bestellt, denn du hast nicht gehalten, was der Herr dir geboten hatte. Davids Lebensgeschichte ist eine Geschichte von Siegen und Niederlagen und die Geschichte einer ganz, ganz großen, tiefen Liebe zu Gott. David ist für mich der absolute Held für mich aus dem Alten Testament und Petrus aus dem Neuen. Beide Männer zeichnet eins aus. Sie hatten beide eine große Liebe zu Gott, ein großes Herz für Gott. Und gleichzeitig war in ihrer beider Leben eine unglaublich große Schwachheit, die sie manchmal daran hinderte, diese Liebe ganz und gar auszuleben. Beide Männer kamen in ihrer geistlichen Karriere an absolute Tiefpunkte, wo man glaubt, tiefer kann man eigentlich gar nicht mehr fallen. Und trotzdem überwanden sie durch die Güte Gottes und besonders durch ihr Vertrauen, dass sie selber in die Güte Gottes hineinsetzten, diese Krisen und wurden zu wirklichen Helden Gottes, zu Männern nach dem Herzen Gottes. Weshalb sucht Gott Menschen aus? Oder besser gefragt, welche Art von Menschen erwählt und setzt Gott ein? 1. Korinther 1 sagt dazu, seht doch eure Berufung an, ihr Brüder und Schwestern. Da sind nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Vornehme, sondern das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Und das Unedle der Welt und das Verachtete hat Gott erwählt. Und das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich vor ihm kein Fleisch rühme. Gottes Wahl, er erwählt niemande, aber er macht aus ihnen jemande. Und das ist in aller Kürze die Lebensgeschichte Davids. Ich möchte ein Kapitel aus einem ganz tollen Buch vorlesen, das heißt Der Stoff, aus dem Könige sind. Und da das zweite Kapitel. Aus weiter Entfernung lief jemand auf ihn zu. Als die Gestalt näher kam, erkannte er seinen Bruder. Lauf los, rief sein Bruder ihm zu. Lauf so schnell du kannst, ich werde auf die Herde aufpassen. Warum? Zu Hause sitzt ein alter Mann, ein Weiser. Er will alle 8 Söhne Isais sehen. Du bist der Einzige, den er noch nicht gesehen hat. Aber weshalb? Lauf! David lief los. Er gönnte sich nur wenige Pausen, um Atem zu holen. Der Schweiß lief ihm die geröteten Wangen herunter. Dann erreichte er das Haus seines Vaters. Er trat ein und blickte in die Runde der dort Versammelten. Auf den alten Mann mit den forschenden Augen wirkte der jüngste Sohn Isais groß und stark. Die eigene Familie dagegen erkennt auch bei näherer Betrachtung nicht immer, wenn jemand erwachsen geworden ist. Der alte Mann jedoch erkannte es. Da war noch etwas. Er wusste, was Gott wusste. Gott hatte in allen Häusern des Königreiches nach etwas ganz Besonderem Ausschau gehalten. Der allmächtige Gott hatte dabei festgestellt, dass dieser raue Sänger seinem Herrn vom reineren Herzen liebte als alle anderen Menschen im ganzen heiligen Land Israel. Knie nieder, sagte der Bärtige mit dem langen grauen Haar. Für einen jungen Mann, der so etwas noch nie zuvor getan hatte, kniete er mit fast königlicher Würde nieder. Dann spürte er, wie Öl auf sein Haupt gegossen wurde. Irgendwie kam ihm aus Kindheitstagen ein Gedanke in Erinnerung. So wird doch jemand zum König gemacht. Soll ich etwa zum König gemacht werden? Die hebräischen Worte waren unmissverständlich. Jedes Kind kannte sie. Siehe, der Gesalbte des Herrn. Welch ein Tag im Leben eines jungen Menschen. Sonderbar, dass dieses bemerkenswerte Ereignis den jungen Mann nicht direkt auf den Thron führte, sondern in eine lange Zeit voll von Qualen und Leiden. Ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn du dir diese Geschichte in 1. Samuel durchliest. Identifizierst du dich mit David oder vielleicht mit einem der älteren Brüder? Wenn jemand als Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnet wird, frage ich mich, was dieser Mensch Besonderes hat, was Gott so gut gefällt und warum gerade er auserwählt wird und nicht einer von den anderen. Irgendwas musste doch der jüngste Sohn Isais gehabt haben. Aber was? Was hatte David? Was hat ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Ist er vielleicht perfekt? Macht er alles richtig? Wenn Gott solche Menschen suchen würde, dann würde er niemanden finden. Ich glaube, es geht ihm nicht darum, dass er perfekte Menschen sucht, die alles richtig machen. Die Frage, die ich mir stelle, ist, wie werde ich ein Mensch nach dem Herzen Gottes? Oder wie erobere ich das Herz Gottes? Die Botschaft von meiner letzten Predigt, Schrei aus dem Herzen, war: Wir dürfen und sollen echt vor Gott sein. Wir dürfen ihm unser Herz entgegenschleudern mit all dem, was da drin ist, mit allem. Gott wünscht sich von uns, dass wir anfangen, echt vor ihm zu sein und ihm an dem teilnehmen lassen, was uns wirklich im Innersten bewegt und beschäftigt. Heute geht es um das Herz Gottes. Das Herz Gottes. Die Frage, die mich in der letzten Zeit beschäftigt, ist: Was hat Gott auf seinem Herzen? Was bewegt und beschäftigt das Herz Gottes? Wem kann er seinen Herzensinhalt mitteilen? Wer hört ihm zu? Wer nimmt sich Zeit für ihn? Und was berührt das Herz Gottes? Wie kann ich das Herz Gottes erobern? Ich glaube, dass Gott auch in der heutigen Zeit die Erde absucht nach Menschen, die ihn aufrichtig lieben und sich für sein Herz interessieren. Menschen, die ihm ihr Herz entgegenschleudern, sich aber auch Zeit nehmen und wissen wollen, was Gott auf seinem Herzen hat. Das Volk Israel hat ihn abgelehnt mit dem Wunsch, einen König zu bekommen. Sie hatten einen König und das war Gott. Aber Gott drängt sich nicht auf. Ich kann mir vorstellen, dass er sich gedacht hat, okay, wenn sie schon mich nicht mehr als König haben wollen, dann aber bitte einen König nach meinem Herzen. Einen König, der mit seinem ganzen Herzen an mir hängt und mich liebt. Egal wie alt, egal woher, egal was für ein Beruf, egal was für ein Familienhintergrund, Hauptsache einen, der mich vom ganzen Herzen liebt, sich für mein Herz interessiert und der mir sein Herz entgegenschleudert. Was ist dazu nötig, ein Mensch nach dem Herzen Gottes zu werden? Oder wie erobere ich das Herz Gottes? Ich glaube, dass Gott die Erde abgesucht hat und bei David das gefunden hat, wonach er sich am meisten sehnte. Einen Menschen mit einer ganz tiefen und aufrichtigen Liebe zu ihm. Einen Menschen, der mit seinem ganzen Herzen an ihm hing und ihn nicht losließ. Gott sah das Herz Davids und er sah die Schätze, die sich hinter einer Schale aus Unreife, Unwissenheit, Dummheit und vielleicht auch Eigensinn verbarg. Er sah das Herz dieses Jungen, der sich tief im Inneren nach ihm sehnte. Gott sah all die Lieder, die David geschrieben hat in den zahllosen Tagen, als er nur Schafe und Ziegen um sich herum hatte. Gott sah die Gedanken, die sich dieser Junge gemacht hatte. Manchmal hat David Gott für einige Zeit aus den Augen verloren, aber dann nach einer gewissen Zeit ist er immer wieder vom ganzen Herzen zu ihm zurückgekehrt. Wenn man sich 1. Samuel komplett durchliest, kann man nur staunen, was für eine Beförderung David mit seinen jungen Jahren durchlief. der einfache und treue Schäfer David, der kleine Bruder, das jüngste Kind seiner Eltern, der zum Schafe- und Ziegenhüten geschickt wurde und keine große und bedeutende Rolle in seiner Familie spielte, der sogar fast vergessen wurde, bis Samuel fragte, sind das eigentlich alle deine Söhne? Ach ja, da ist ja noch der Jüngste. Hätte ich fast vergessen. Der ist draußen bei den Schafen und Ziegen. Davids Salbung fand vor den Augen seiner älteren Brüder statt, die sich alle, jeder, hintereinander anhören mussten. Diesen hat der Herr nicht erwählt. Die hätten sich ja vielleicht auch gewünscht, die Erwählten zu sein oder der Erwählte zu sein. Aber den jüngsten, unbedeutendsten Bruder, den hatte Gott auserwählt. Und Isai, sein Vater, er musste sich 7-mal hintereinander anhören, dass seine Söhne nicht die Auserwählten waren. Und er denkt nicht mal an David. Er kommt nicht mal auf die Idee. Er vergisst ihn fast. Gucken wir uns doch mal an, wo David war, als eines der größten Ereignisse zu dieser Zeit geschah. David war bei den Schafen und Ziegen. Er hat gearbeitet, er hat seinen Job getan und er war treu da drin. Die Schafe zu hüten war sein Job und er hat ihn treu ausgeführt. Was tat David nach seiner Salbung? Lief er in der Gegend umher und erzählte überall von diesem großartigen Ereignis, dass er der Auserwählte und Gesalbte des Herrn war, dass der Herr, König Saul, seinen Vorgänger verstoßen hatte und ihn nun als neuen König auserwählte. Tat er das? Wäre doch nur zu menschlich, oder? Nein, David ging nach seiner Salbung wieder zurück zu den Schafen und Ziegen. Das war sein Job, den übte er treu aus, als Gesalbter des Herrn oder nicht. Aber können wir uns so mit David identifizieren? David, der Held, das ist die eine Seite von David. Jetzt würde ich gerne mir einen Bereich angucken, in dem David total versagte und trotzdem der Mann nach dem Herzen Gottes blieb. David hatte eine unglaublich große Liebe zu Gott und er hat unglaublich große Schuld auf sich geladen. Ich möchte mir eines der bekanntesten Versagens Davids angucken, nämlich der Ehebruch mit Bathseba und der Mord an ihrem Ehemann Uriah. Der Mann nach dem Herzen Gottes begeht Ehebruch und einen Mord. Diese Geschichte steht in 2. Samuel 11. Und die Frage, die ich darüber stellen möchte, ist, wann beginnt Sünde? Als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihr Feldzug unternahmen. Auch König David ließ seine Soldaten ausrücken. David selbst blieb in Jerusalem. Weiter geht's im Text. Eines Nachmittags, als David seine Mittagsruhe beendet hatte, ging er auf dem flachen Dach seines Palastes spazieren. Da fiel sein Blick auf eine Frau, die im Hof eines Nachbarhauses ein Bad nahm. Sie war sehr schön. David wollte unbedingt wissen, wer sie war, und schickte einen seiner Diener los, es herauszufinden. Man berichtete ihm, die Frau heißt Bathseba. Sie ist eine Tochter Eliams und verheiratet mit Uriah, einem Hethiter. David sandte Boten zu ihr und ließ sie holen. Bathseba kam und er schlief mit ihr. Es ist ganz interessant zu sehen, wie dieser Bibelvers anfängt. Nämlich, als der Frühling kam, begann wieder die Zeit, in der die Könige ihre Feldzüge unternahmen. David selbst blieb in Jerusalem. David war nicht an dem Ort, an dem er eigentlich hätte sein sollen, nämlich mit seinen Soldaten an der Front. Das wäre sein Platz gewesen. Und die Frage, wann fängt Davids Sünde an? Als er nicht mehr an dem Platz war, an dem er eigentlich hätte sein müssen sollen? Oder als er beim ersten Mal hingucken noch ein zweites, drittes, viertes oder fünftes Mal guckte? Als er seinen Diener das erste Mal schickte, um sich nach ihr zu erkundigen? Oder als er seinen Diener das zweite Mal schickte, um sie zu holen, obwohl er wusste, dass sie verheiratet war? Oder war es erst Sünde, als er mit ihr schlief? David war es total egal, dass diese Frau verheiratet war. Er nahm sich einfach, was er wollte, ohne Rücksicht auf Verluste. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Als Bathseba dann schwanger war und David versuchte, es mit allen Mitteln zu vertuschen, und seine Pläne scheiterten, fiel ihm nichts anderes ein, als Uriah, ihren Ehemann, umzubringen. David, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gottes Sicht zu alledem wird nur mit einem Satz beschrieben. Und er heißt, der Herr aber verabscheute, was David getan hatte. Diese Versagen Davids sind nicht mal so eben Kleinigkeiten. Das sind absolute Versagen von Davids Seite aus. Absolute No-Gos. Dann kommt der Prophet Nathan und überführt ihn vor seinem ganzen Hofstaat des Ehebruches und des Mordes. Und dann, plötzlich, dann passiert etwas Interessantes. David hätte den Propheten sofort umbringen können und niemand hätte weiter über seine Verfehlungen und Sünden gesprochen. Bei Uriah hat er auch keine Schmerzen gehabt, ihn umzubringen. Es wäre ziemlich einfach gewesen, noch einen Menschen zu töten. Aber David tat Buße. Er realisierte, was er getan hatte. Ihm wird bewusst, was für eine große Schuld er auf sich geladen hat. David war ein Mann nach dem Herzen Gottes, weil er sich von Gott korrigieren ließ. Er machte viele Fehler, aber er war sich seiner Gnadenbedürftigkeit absolut bewusst. Was wir sehen, ist, dass David für jedes seiner Vergehen auch seine Folgen tragen musste. Sünde hat immer Konsequenzen. Das Kind, das Bathseba bekam, zum Beispiel starb. Der Mord an Uriah hat ihn sehr viel Ansehen gekostet. Sünde kostet uns immer etwas. Sünde hat immer einen Preis. Alles, was wir sehen, werden wir auch ernten. Das ist ein geistliches Gesetz, also dessen muss man sich einfach bewusst sein. Gott kann die Folgen abmildern, wenn wir Buße tun, aber es sind trotzdem Folgen da, die eintreffen. Was uns ermutigen soll an David, ist, dass Gott ihn trotz seiner großen Schwächen als ein Mann nach dem Herzen Gottes bezeichnete. Und wenn Gott das zu einem Mann sagen kann, der ein Mörder ist, ein heimtückischer Mörder, ein Ehebrecher, dann gibt es doch für uns alle Hoffnung. Gott hat David trotzdem berufen, König zu sein. Er war der größte König von ganz Israel. Er wurde sogar zum Stammvater des Messias. Es heißt, Jesus aus dem Hause Davids. Was ist es nun, dass David von den anderen unterschied? Was ist es, was Gott in uns sucht und ihn dazu führen kann, zu dir oder zu mir zu sagen, du bist eine Frau, du bist ein Mann nach dem Herzen Gottes. Gott sieht auch deine Schwachheit, aber er sieht auch den willigen Geist dahinter. Er ist in der Lage, den willigen Geist in dir zu sehen. David war ein Mann, der die Tiefen des Herzens Gottes erkannte, wie wenige vor ihm und auch nach ihm. Gott liebte ihn, auch wenn er gewaltig sündigte. Als David sich seiner schweren Schuld bewusst wurde und von Nathan überführt wurde, schrieb er ein Bußpsalm, Psalm 51. Und da heißt es, Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte, tilge meine Sünde nach deiner großen Barmherzigkeit und wasche mich rein von aller meiner Missetat. Reinige mich von meiner Sünde, denn ich erkenne meine Missetat. Ich erkenne, was ich getan habe. Und es waren keine leeren Worte. Das meinte David wirklich vom ganzen Herzen. Das war authentisch. Er erkannte seine Schuld. Und weiter geht es in Vers 6. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan, auf dass du Recht behaltest in deinen Worten und rein dastehst, wenn du richtest. Vers 12 und 13. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Ein Freund von mir hatte in jungen Jahren ein Verhältnis mit einer Frau aus der Gemeinde. Sie war um einiges älter und dazu noch verheiratet. Das ging ein paar Monate und dann ist irgendwann alles aufgeflogen. Jeder in der Gemeinde wusste davon Bescheid. Und er hat einmal zu mir gesagt, Conny, ich wusste, dass ich des Todes schuldig war und dass ich nach dem Alten Testament hätte gesteinigt werden müssen. Ich war mir meiner Schuld so bewusst und gefühlt hat jeder mit dem Finger auf mich gezeigt. Und dann las er die Stelle aus dem Neuen Testament, Jesus und die Ehebrecherin. Und als die Pharisäer die Ehebrecherin zu Jesus brachten, sie in die Mitte stießen und zu Jesus sagten, diese Frau ist auf frischer Tat beim Ehebruch ergriffen worden. Und das Gesetz sagt uns, dass wir solche Frauen steinigen sollen. Was sagst du dazu, Jesus? Und wir kennen die Geschichte. Jesus sagte, wer unter euch ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein auf sie. Als keiner mehr übrig blieb und Jesus mit der Frau alleine war, sagte er, wo sind sie, Frau? Hat dich niemand verdammt? Sie antwortete, niemand, Herr. Und Jesus sprach, so verdamme ich dich auch nicht. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Erstaunliche Gnade. David hat fast jede Sünde begangen und lebte doch immer in der Gunst Gottes. Sein Leben sagt mir, dass es Gott auf unser Herz ankommt und nicht auf ein selbstgerechtes Leben. David liebte Gott und das wiegt weit mehr als alle seine Fehler. David ist ein Mensch aus Fleisch und Blut und mit starken Gefühlsschwankungen und vielen Sünden. Aber er war nicht selbstgerecht und das hat Gott vom Herzen geliebt. Das zählt. Jesus verdammt uns nicht. Jesus sieht unser Herz an. Er sieht die Beweggründe, die Nöte und unsere Unfähigkeiten in manchen Situationen. Ja, Gott verabscheut Sünde, aber er liebt den Sünder nicht. Amazing Grace. Amen.